Bevor ich zur Predigt komme, möchte ich euch noch was erzählen. Und zwar, mein Bruder ist seit Freitag in der Reha-Klinik. Wir sind sehr dankbar und ich möchte mich an dieser Stelle auch bei euch allen bedanken für jeden Trost und vor allen Dingen für alle Gebete. Also es sieht jetzt wirklich gut aus. Er braucht noch Zeit, er ist noch sehr schwach, aber es geht bergauf. Habt ihr Angst? Ich meine jetzt, als Gemeinde kann das ja schon mal passieren, aber ich meine eigentlich auch jeden Einzelnen von euch. Vielleicht sagt jetzt einer, nee, ich kenne keine Angst. Aber ganz ehrlich, das macht mich ein bisschen stutzig, ein bisschen ungläubig. Vor nichts? Vor gar niemandem? Ich habe den Eindruck, dass fast jeder Mensch, um nicht zu sagen jeder, irgendwelche Ängste hat. Der eine hat Angst vor der Zukunft, vielleicht davor, irgendwann nicht mehr gesund zu sein. Oder er hat Existenzangst. Wie geht's weiter? Was passiert, wenn? Ein anderer hat vielleicht Angst davor, dass die anderen schlecht über ihn reden, ihm den Ruf verderben. Und der dritte hat Angst, nicht gut genug zu sein, den Anforderungen nicht zu genügen oder halt auch einfach so zu schlecht zu sein. Bei manchen Menschen haben wir den Eindruck, die sind stark. Den kann man nichts anhaben. Aber auch das sieht in Wirklichkeit oft anders aus, denn wir sehen den Menschen ja nur, ja, ich sage oft vor den Kopf, wir sehen nicht in sie hinein. Und oft steckt hinter einer starken Maske ein verletzlicher Mensch. Ich habe vor kurzem gelesen, dass 2/3 der Manager mit Angst zur Arbeit gehen. Also auch Menschen, die nach außen hin stark und mächtig erscheinen, haben oft Angst. Und es ist schwer, über Ängste zu reden. Denn wer seine Angst zugibt, der macht sich verletzlich. Wie wird mein Gegenüber reagieren, wenn ich ihm sage, du, ich habe Angst? Vielleicht sagt er einfach, ist doch nicht so schlimm. Und dann fühle ich mich gar nicht ernst genommen. Der versteht mich nicht. Für mich ist es doch schlimm. Oder was noch ärger ist, ist, er erzählt es anderen, die das eigentlich gar nicht wissen sollen, wie ängstlich, wie verletzlich ich bin. Und dann höre ich es hinten herum. Oder es wird falsch weitererzählt. Und wir wissen alle, wie das mit dieser stillen Post funktioniert. Es kommt oft ganz anders an, als es einmal gesagt wurde. Wenn ich meine Angst zugebe, dann kann man das auch gegen mich verwenden. Man kann das ausnutzen. Daher ist es oft schwer, bei Menschen ganz offen zu sein. Es ist schön, wenn man sich vertrauen kann und das gelingt. Aber oft gelingt das auch nicht. Bei Gott ist das anders. Ihm können wir alles sagen. Wir können im Gebet zu ihm kommen und können ihm wirklich alles offenbaren, was uns bewegt. Und das Schöne ist, bei Gott können wir nicht nur offen über unsere Ängste sprechen. Wir dürfen wissen, es ist kein Monolog oder gar Selbstgespräch, sondern er antwortet uns auch. Er zeigt uns, warum wir uns nicht fürchten müssen, warum wir uns nicht zu fürchten brauchen. Und die heutige Predigt ist eine solche Antwort Gottes. Ursprünglich ist er an das Volk Israel gerichtet. Die Israeliten saßen in Verbannung in Babylonien, weit weg von zu Hause, und hatten Angst. Sie hatten Angst vor der Zukunft. Wie sollte es weitergehen? Sie wussten nicht, ob und wie sie irgendwann wieder in ihre Heimat zurückkehren konnten. Manche dachten vielleicht auch noch an die Zeit, als das Volk Israel in Ägypten war und Sklavendienst leisten musste. Gott aber möchte seinem Volk Hoffnung geben. Er möchte seine Leute frei machen von der Angst und der Furcht. Darum lässt er ihnen durch den Propheten Jesaja das sagen, was ich jetzt im Predigttext vorlesen kann. Der Hauptaugenmerk liegt wirklich auf Vers 1, aber ich lese Jesaja 43, die Verse 1 bis 7. Aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir, und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden, und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin dein Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Retter. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich, Kusch und Seba an deiner Stelle, weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll und ich dich lieb habe. So gebe ich Menschen hin an deiner Stelle und Völkerschaften anstelle deines Lebens. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Von Sonnenaufgang her werde ich deine Nachkommen bringen, und vom Sonnenuntergang her werde ich dich sammeln. Ich werde zum Norden sagen, gib her, und zum Süden halte mich zurück. Bring meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Erde. Jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen, den ich gebildet, ja gemacht habe. Bis dahin. Dieser Text ist eine Ermutigung gegen die Angst. Fürchte dich nicht, sagt Gott hier. Das ist sozusagen die Überschrift über diesen Text. Weil Gott am Werk ist, brauchen die, die zu ihm gehören, sich nicht zu fürchten. Warum brauchen wir uns nicht zu fürchten? Erstens, Gott hat alles für uns getan. Wenn jemand entführt wird, dann muss oft ein Lösegeld bezahlt werden. Würde einer von uns ein paar hunderttausend Euro Lösegeld bezahlen, wenn es ein Nachbar oder noch jemand wäre, den wir kaum kennen, wenn es der wäre, der entführt worden ist? Vielleicht würden wir mitsammeln und da was dazugeben. Aber würden wir alle Hebel in Bewegung setzen, um so viel Geld zusammenzukriegen? Wahrscheinlich nicht. Selbst bei einer gut funktionierenden Nachbarschaft. Aber wie wäre es, wenn es jemand aus der eigenen Familie wäre? Ein Kind oder der Ehepartner? Da wäre uns nichts, nichts könnte uns hindern. Wir würden alles loslassen und verkaufen, um den wiederzukriegen, den wir so lieben. Hauptsache, wir bekommen den Menschen wieder zurück. Wenn ich bereit bin, so ein Lösegeld zu bezahlen, zeige ich damit, dass dieser Mensch mir besonders wertvoll ist. Das weiß auch der Entführer und er nutzt es aus. Also ich will jetzt hier nicht Werbung machen, die neue Berufswahl der Entführer. Ganz bestimmt nicht. Ganz davon abgesehen, dass die meisten erwischt werden, das lohnt sich nicht. Gott sagt uns in unserem Text, dass er das Volk erlöst hat und dass er auch ein Lösegeld bezahlt hat. Er hat Ägypten, Kusch und Seba als Lösegeld gegeben. Andere Völker mussten leiden, damit Israel gerettet wird. Denken wir nur an die Ägypter, die bei dem Auszug aus Ägypten im Meer versunken sind. Da hat Gott gezeigt, wie wichtig ihm sein Volk ist. Nun muss ich sagen, wenn ich das so lese, ist es für mich schon schwer zu verstehen, warum das so sein musste. Warum mussten denn die armen Ägypter sterben? Aber es hilft mir auch zu sehen, dass Gott nicht einfach irgendjemand untergehen ließ, sondern dass es die Leute waren, die sein Volk umbringen wollten, die seinem Volk geschadet haben. Die entscheidende Antwort für uns aber finden wir bei Jesus. Jesus sagt, dass er sein Leben als Lösegeld für viele gibt. Und das heißt auch, seit Jesus gibt es keine Menschen mehr, die als Lösegeld sterben müssen. Sondern Jesus hat ein für alle Mal das Lösegeld für uns bezahlt. Weil er sein Leben gegeben hat, weil er den Weg ans Kreuz auf sich genommen hat, können wir frei sein. Frei? Wovon? Bei den Israeliten ging es um Freiheit im politischen Sinne. Die Freiheit, in ihr Land zu kommen. Bei uns geht es nicht um politische Freiheit. Und das sehen wir auch, wenn wir in die Welt blicken, wenn wir sehen, wie viele Menschen, gerade Christen, verfolgt werden. Wir haben das große Glück, die große Gnade, in einem Land zu leben, in dem das nicht so ist. Bei uns geht es um eine Freiheit von Angst, die Freiheit davon, nicht nur auf uns zu schauen, weil das zusammenhängt. Wir haben ja oft deswegen so viel Angst, weil wir uns so auf uns selbst konzentrieren. Wir haben Angst um unsere Gesundheit, weil wir denken, es ist das Allerwichtigste, dass ich gesund bin. Wir haben Angst um unser Ansehen, weil es uns so wichtig ist, beliebt zu sein. Wir haben Angst davor zu versagen, weil wir meinen, dass wir alles im Griff haben müssten. Und wir haben Angst, weil wir Menschen sind, die sündigen. Bei all diesen Dingen steht nicht Gott im Mittelpunkt, sondern wir selbst. Jesus kann uns von diesem Kreisen um uns selbst frei machen. Er vergibt uns unsere Schuld. Er rettet uns vom Tod. Er hat das Lösegeld bezahlt, damit wir frei sind von unserer Vergangenheit, aber auch frei davon, immer nur auf uns blicken zu müssen. Dann brauchen wir nicht mehr zu fragen, komme ich zu kurz? Sondern wir dürfen auf Gott vertrauen, dass er uns das gibt, was wir wirklich brauchen. Wenn er uns sogar von dem Tod befreien kann, dann kann er uns auch bei allen Problemen helfen, die uns gerade belasten. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, sagt Gott. Das Wasser kann ein Bild für das sein, was uns belastet, was uns ja zu überfluten droht. Denken wir zum Beispiel an eine Gruppe von Wattwanderern an der Nordsee, die sich verirrt hat und nicht mehr zurückfindet. Dann kommt die Flut. Das Wasser steigt immer weiter und die Angst vor dem Ertrinken ist groß. Und so gibt es auch in meinem Leben immer wieder Situationen, wo ich den Eindruck habe, jetzt geht es nicht mehr, jetzt ist alles verloren. Ich kann nicht mehr. Gott erspart uns solche Situationen nicht. Er sagt nicht, es wird kein Wasser in deinem Leben geben. Aber er sagt, wenn du ins Wasser gehst, wenn du da durch musst, bin ich bei dir. Und so möchte Gott auch in den schweren Zeiten unseres Lebens bei uns sein. Er möchte uns durchtragen und retten. Schon jetzt möchte er uns seine Nähe zeigen. Und wenn wir sterben, möchte er uns ein ganz neues Leben schenken. Ein Leben ohne Leiden und ohne Tod. Dafür ist Jesus gestorben. Gott hat das alles für uns getan und deshalb brauchen wir keine Angst zu haben. Das Zweite, Gott meint jeden von uns ganz persönlich. Ein Problem in unserer Gesellschaft ist die Anonymität. Und viele Menschen leiden darunter, dass es kaum noch Zusammenhalt gibt in der Familie. Die Familien sind oft sehr klein oder weit auseinander, in der Nachbarschaft und auch im Dorf. Das ist nicht mehr wie früher. Bei uns im Haus, wir haben mehrere Familien, selbst auf dem Dorf, da kennt man sich von guten Tag und auf Wiedersehen. Aber kenne ich meinen Nachbarn? Ich weiß nicht, wie es dem gerade geht. Und er auch nichts von mir. Und manchmal frage ich mich, wenn ich 5 Tage nicht nach Hause komme, ob es überhaupt einer merkt. Der einzelne Mensch ist oft nur noch eine Nummer. Man hat eine Versicherungsnummer, eine Kontonummer, eine Autonummer, eine Handynummer, das ist ganz wichtig. Und statt einem persönlichen Gespräch wird gepostet, getwittert oder gesimst. Und dann gibt es noch die Apps, aber das weiß ich nicht, wie man das so schöner reinbringt. Was zählt da noch der einzelne Mensch, kann man fragen. Und wenn ich so an die Diskussion über die Embryoforschung und die Sterbehilfe denke, dann habe ich manchmal den Eindruck, der einzelne Mensch, ob nun als Embryo oder als alter und kranker Mensch, wird nur noch unter dem Blickwinkel der Kosten und Nutzen gesehen. Was wird denn dann aus mir, wenn ich irgendwann nur noch Last bin? Und dieses Irgendwann, dessen bin ich mir schon bewusst, muss nicht weit weg liegen. Das kann heute oder morgen passieren. Ganz anders ist es, wenn man einen Menschen mit Namen anspricht. Eltern geben ihrem Kind einen Namen. Wenn sie ihr Kind dann ansprechen, meinen sie diesen einzelnen Menschen. Und wenn wir eine Gruppe von Kindern sehen und dieses Kind wird gerufen oder mit seinem Namen angesprochen, und dann sehen wir auch, dass dieses Kind sofort aufmerkt, weil sein Name gefallen ist. Wenn ich jetzt hier einen Namen von einem von euch nenne, dann fühlt er sich auch direkt angesprochen. Bei Gott ist das auch so. Bei ihm ist auch jeder Einzelne wichtig. Und deswegen sagt er in diesem ersten Vers, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Gott meint jeden von uns persönlich. Er sagt nicht nur allgemein, ich habe alle Menschen lieb, sondern ich habe dich lieb als Mensch. Dich, der du heute Morgen hier im Gottesdienst sitzt. Ich habe dich unendlich lieb. Dich, Maria, dich, Martha, Matthias und so weiter. Ich kenne deine Gedanken. Ich weiß, welche Sorgen du gerade hast, und ich weiß auch um deine Ängste. Ich kenne auch deine dunklen Geheimnisse. Aber ganz gleich, was du alles mitgebracht hast, was auf dir lastet, ich hab dich lieb. Das sagt Gott zu jedem von uns. Und noch mehr, Gott kann jeden Menschen gebrauchen. Wenn Gott sagt, du bist mein, sagt er, du darfst mit mir leben, du bist brauchbar für mich. Und es kann sehr gut tun, das zu hören, sich das bewusst zu machen. Denn in unserer Welt ist das oft anders, da muss man Leistung bringen, immer höheren Anforderungen gerecht werden, sich gut darstellen können, bloß keine Schwächen zeigen. Und bei Gott darf ich das alles. Ich darf schwach sein. Und ich kann ihm auch das sagen, was ich sonst verheimliche. Und er kann trotzdem etwas mit mir anfangen. Für ihn bin ich nicht wertlos oder unbrauchbar. Darum brauche ich keine Angst zu haben, dass ich nicht gut genug bin. Jeder hat von Gott Gaben bekommen. Es gibt keine unbegabten Christen. Es gibt höchstens Leute, die an der falschen Stelle stehen. Aber das ist ein eigenes Thema. Jeder hat etwas Wichtiges mitzubringen. Gerade der erste Vers des Predigttextes begleitet mich immer wieder. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Gott, der Allmächtige, kennt mich, kleinen Menschen, mich, Gabriele, so wie ich hier stehe, mit meinem Namen. Er lädt mich ein, mit ihm zu leben. Er sagt zu mir, ich will dich und ich kann dich brauchen. Wer kann mir da etwas anhaben? Gott hat mich erlöst. Drittens, Gott stellt uns hinein in eine Gemeinschaft. Es gibt einen Satz, der heißt, allein geht man ein. Das gilt für jeden Menschen. Keiner kann leben ohne andere. Und das gilt auch für uns Christen. Als Christ brauche ich andere Christen, mit denen ich meinen Glauben teilen kann. Wenn ich in einer Gemeinschaft von Christen lebe, habe ich einen Halt, wenn ich Angst habe. Dann sind andere da, denen ich erzählen kann, was mich beschäftigt, die für mich beten und die mir Mut machen. Und ich möchte es einfach nochmal sagen, ich habe das ganz bewusst für mich erlebt in Oberwesel, als ihr für meinen Bruder gebetet habt und auch für diese Angst, die mich damit begleitet hat. Einfach zu wissen, ich bin da getragen, ich bin da aufgehoben. Und das ist für mich so gut, das hört sich so gut an. Ich weiß, es gibt auch Situationen, da sind andere Christen da und die helfen mir gar nicht. Oder nicht richtig. Oder sie machen mir noch zusätzliche Probleme. Aber vergessen wir nicht, wir sind Christen, aber wir sind Menschen. Und wo Menschen sind, da sind da Menschen. Wir sind alle nicht perfekt. Und wenn mich ein anderer verletzt und ich sage, naja, und das als Christ, dann sollte ich vielleicht nicht vergessen, wie viele ich wohl schon verletzt habe. Und ich bin auch Christ. Das Volk Israel war damals zerstreut. Sie wussten zwar, wir gehören zusammen, aber sie konnten nicht zusammenkommen. Sie waren zerstreut in Babylonien. Manche waren auch in Jerusalem geblieben. So war das Volk geteilt. Wie das deutsche Volk das mal war. Sie wussten, es gibt den anderen, aber sie konnten nicht zusammenkommen. Das kann doch ein Bild dafür sein, wie es in der christlichen Gemeinde manchmal ist. Da weiß man auch, ja, wir sind alle Christen, aber irgendwie kommt man nicht zusammen. Es sind Mauern dazwischen. In den letzten Versen sagt Gott dem Volk zu, dass er es wieder zusammenführen wird. Dass er die Israeliten aus allen Himmelsrichtungen wieder sammeln und zusammenbringen wird. Übertragen wir das auf die Gemeinde. Gott verspricht uns, dass er alle Christen einmal vereinen wird. Dass die Mauern, die es oft gibt, eingerissen werden und alle miteinander Gemeinschaft haben können. Das wird es erst in Gottes neuer Welt geben. Aber es ist ein Zeichen der Hoffnung. Schon jetzt können Mauern zwischen Menschen fallen. Und wir können erleben, dass durch den Glauben an Jesus Gemeinschaft möglich wird. Mit Menschen, bei denen wir es vorher nie gedacht haben. Wenn wir uns an Gott halten, brauchen wir keine Angst zu haben, allein zu sein. Wir können es trotz mancher Enttäuschung erleben, dass er uns Gemeinschaft schenkt in seiner Gemeinde. Und das beginnt hier, hier in der Gemeinde, in der wir leben. Gott möchte uns freimachen von unserer Angst. Er hat alles für uns getan. Sogar seinen Sohn hat er gegeben. Er meint jeden von uns persönlich. Jeder ist ihm wichtig. Und er stellt uns hinein in eine Gemeinschaft, in seine Gemeinde. Dafür dürfen wir ihm danken. Amen. Danke, Herr, dass du nicht vergessen hast, dass du uns frei machen möchtest. Hilf uns, dass wir uns dir nicht verschließen, sondern uns neu dafür öffnen, was du uns schenken willst. Amen.